Und ich gehe schwer davon aus, dass einige zumindest von uns diese 10 Gebote noch auswendig kennen. An 2 vergangenen Sonntagen haben wir die ersten beiden Gebote behandelt. Und eins muss man schon feststellen, die ersten 4 Gebote nach der biblischen Zählung, sie beziehen sich auf Gott. Zum ersten Gebot habe ich gesagt, das erste Gebot ist der Faden nach oben. Aber ich würde das erweitern. Die ersten 4 Gebote bringen uns dazu, dass wir uns auf Gott konzentrieren. Und die restlichen Gebote beziehen sich überwiegend auf unsere Mitmenschen. Der Faden nach oben zu Gott, Lebensfaden, das ist das Entscheidende. Wie kann aus Gottes Lästerung ein Lobpreis werden? Das kann, wenn ein Gotteslästerer gläubig wird, Christ wird, dann wird ihm der Name Gottes heilig. Und diesen Gott wird er loben und preisen. Ja, es ist auch möglich für einen Christen, der zwischendurch eine Phase hatte, wo er abgedriften ist von Gott. Wie kann man abdriften? Wie kann Gottes Namen nicht mehr schätzen und heiligen? Dazu gleich mehr. Zuerst lese ich aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 20, das ist hier falsch, das ist Vers 7, Entschuldigung, aber nach der gleichen Einheitsübersetzung. Dort steht es, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. 3 Gedanken dazu. Zuerst, haben Namen überhaupt Macht? Wie wird Gottes Name missbraucht? Wie können wir es tun, heute? Und wie gebrauchen wir Gottes Namen richtig? Namen haben Macht. Ich würde behaupten, jeder von uns hat einen Namen. Manche haben sogar mehrere, zumindest was die Vornamen angeht. Sogar Nachnamen gibt es doppelt und dreifach. Und wir achten schon drauf, dass wir mit Namen und nicht mit S angesprochen werden. Oder der oder die da. Wenn eine Namensnennung bewusst vollzogen wird, wird ein Mensch auch wertgeschätzt. Er fühlt sich gesehen. Denn sein Name hat Bedeutung. Eine Namensgebung gibt uns Zugang zu einem Menschen, aber auch zu einer Firma, zu einer Organisation, zu einem Werk. Ja, und deshalb sind die Namen auch geschützt, gerade bei verschiedenen Firmen. Denn der Name birgt oft, besonders im Geschäftsleben, birgt oft viel Qualität. Oder auch nicht. Aber ich meine, es ist gut, wenn es viel Qualität birgt. Namen haben Macht. Sie üben eine Faszination aus und sie lösen Ketten von Assoziationen aus, erregen uns, vielleicht rufen ein andächtiges Staunen hervor oder ärgern uns, wenn wir einen Namen hören. Und es spielt keine Rolle, ob es Namen sind von Spitzenpolitikern, ob von Spitzenathleten, von Wirtschaftsbossen, Buchautoren, Regisseuren. Wer sich einen Namen gemacht hat, dessen Name ist gefragt. Als Werbeträger, als Redner, als Aushängeschild. Und eben solche Namen sind geschützt. Die können nicht im Namen irgendjemand anderes, der nichts davon weiß, irgendwas machen. Wer diese Namen missbraucht, muss mit unangenehmen Konsequenzen rechnen. Er kann verklagt werden. Im 3. Gebot ordnete Gott an, dass wir seinen Namen schützen sollen und er warnt uns vor dem Missbrauch seines Namens. Es ist nicht leicht, den Sinn des 3. Gebotes heutzutage zu verstehen, auch in einem ethischen Kontext zu fassen. Man versucht schnell aufzuzählen, was so ein, ein Missbrauch des Namens Gottes sein kann, fluchen, schwören, spotten und so weiter. Aber die Form des dritten Gebotes legt uns doch eine Zurückhaltung nahe. Der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Diese Mahnung ist hier auffällig. Und dieser Satz wirkt so bedrohlich. Und Gott setzt offenbar voraus, dass wir Menschen meinen, so schlimm sei es mit dieser Sünde ja nicht. Gott würde da schon ein Auge zudrücken. Nein, Gott warnt uns eindringlich, dass wir seinen Namen auf die leichte Schulter nehmen. Warum? Wenn Gott das sagt, dann möchte er sagen, dass wir seinen Namen auch missbrauchen. Und deshalb sagt er uns das. Man müsste eigentlich sich auf den Hintergrund des grundsätzlichen Namensverstehens in der Antike berufen. Denn damals identifizierte der Name nicht nur eine Person, sondern der Name repräsentierte eine Person. Der Name offenbarte ihren Charakter und vergegenwärtigte oder führte vor Augen dieser Person. So war es auch mit Gott. In der Bibel ist die Rede von Gottes Namen. Und dieser Gott hat viele Namen. Schon im Alten Testament wird deutlich, dass wenn Gottes Name ein Ersatz für Gott selbst wird. Im Psalm 75 lesen wir, wir danken dir Gott, wir danken dir, dass dein Name so nahe ist. Gottes Name, das ist Gott selbst und die Zusammenfassung aller seiner Eigenschaften. Und weil Gottes Name mit sich verschiedene Verheißungen bringt, vergegenwärtigt uns dieser Name ihn selbst und verdient auch unseren Respekt. Kein Name trägt eine solche Würde. Gott ist der mächtigste Name, den es überhaupt gibt. Deshalb betet der Psalmist im Psalm 8, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Himmel und Erde sind Zeichen deiner Macht. Es geht nicht weiter. Die Namensnennung gibt uns also Zugang zu einer Person. Es ist, als gäbe ja, dir oder mir eine wichtige Person ihre Telefonnummer. Das gibt man doch nicht jedem, oder? Oder eigene Adresse. Ah, wir wissen schon, Datenschutz, ja. Schon damals hat Gott seinen Namen Menschen gegeben, die an ihn geglaubt haben oder glauben wollten. Und mit der Bekanntgabe seines Namens gibt uns Gott die Möglichkeit, mit ihm als dem Allmächtigen in Verbindung zu treten. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Das ist die Telefonnummer von Gott. Psalm 50, 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. So weit geht seine Güte. Im 2. Mosebuch, Kapitel 3, wird berichtet, wie Mose auf Sinai im brennenden Dornbusch Gott begegnet. Und Gott erteilt Mose den Auftrag, zum Pharao zu gehen und sich für Freilassung Israels einzusetzen. Und für Mose ist das unmöglich. Deshalb sagt er zu Gott, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass du Gott, Gott ihrer Vorfahren, mich zu ihnen gesandt hast, werden sie nach deinem Namen fragen. Was soll ich denn ihnen denn antworten? Und die Antwort Gottes an Mose bedeutete, dass er seinen Namen und damit sich selbst in die Hände der Menschen gab. Gott antwortete, ich bin, der ich bin. Darum sagt den Israeliten, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ja, der Herr hat mich gesandt, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Gott gibt sich mit seinem Namen bekannt. Er gibt seinen Namen in die Hand seines Volkes. Deshalb soll dieser Name auch nicht missbraucht werden, was dann auch zu den 10 Geboten zählte. Gottes Name hat Macht. Das, was im Alten Testament war, und das wird mit verschiedenen Namen noch genannt, auf einem Zettel, den ich euch gebe, als Zusammenfassung, werden viele Namen Gottes aus dem Alten Testament genannt. Nur auf Deutsch. Die gibt es alle auf Hebräisch, aber das ist nicht so entscheidend für uns heute. Im Neuen Testament wird es fortgesetzt mit neuem Namen. Und Jesus sagt zum Beispiel im Johannesevangelium, Kapitel 17, Vers 6 und 26, ich habe deinen Namen geoffenbart. Jesus ist auf diese Erde gekommen, um den Namen Gottes, des himmlischen Vaters, zu offenbaren. Sozusagen verständlich den Menschen zu machen. Damit bringt er zum Ausdruck, ich habe euch den väterlichen Charakter Gottes offenbart. Ich habe offenbart, wer Gott ist und welche Eigenschaften er hat. Ich kann es anfassen, spüren. Und zu Philippus sagte Jesus im Johannes 14, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Zum Namen von Christus wird in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12 erklärt, bei niemanden anderen ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Die Bibel lässt den Namen und die Person identisch sein, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, lesen wir im Römerbrief. Im Neuen Testament ist das Loben des Namens Gottes die positive Entsprechung dazu, den Namen Gottes nicht zu missbrauchen. Wie im Umkehrschluss. Im Übrigen, im Neuen Testament wird der Gebrauch des Namens Gottes viel sparsamer als im Alten Testament. Stattdessen wird der Name Jesus genannt. Als Paulus in Ephesus missionierte, heißt es in Apostelgeschichte 19, diese Geschichte verbreitete sich schnell in Ephesus unter Juden und Griechen. Ehrfurcht erfasste die Stadt. Und der Name von Jesus, dem Herrn, wurde sehr geehrt. Und Paulus fordert selbst die Gemeinde auf und dankt Gott dem Vater zu jener Zeit für alles. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das Anrufen des Namens Jesu ist das erkennbare Zeichen der Christen. Hörbar. Und Paulus gebraucht in seiner Anrede an die Gemeinde in Korinth folgende Formulierung. Wir schreiben an die Gemeinde Gottes in Korinth, Kapitel 1, Vers 2, an euch, die Gott berufen hat. In Christus Jesus hat er euch geheiligt, so wie er die Gläubigen auf der ganzen Welt geheiligt hat. Alle, die den Namen von Jesus Christus, unseren Herrn, anrufen. Was ist der Name des Herrn im Neuen Testament? Kyrios, der Herr. So hat sich der Kaiser titulieren lassen. Und die Christen haben zum Kaiser nicht Kyrios gesagt, sondern zu Jesus Christus. Christe, erbarme dich unser. Herr, Kyrie, erbarme dich unser. Das Neue Testament folgt eher der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, und ersetzt diesen Namen immer mit Kyrios, Herr. Und dazu kommt, dass das Neue Testament besonders bei verschiedenen Gebeten Gott auch unseren Vater nennt. Und Jesus betont in seinen Gebeten sehr stark diese Vaterschaft Gottes. Er nennt ihn sogar Abba, Papi, ein aramäisches Wort, Abba. Und das entspricht der Anrede eines Kleinkindes, das zu viel Vertrauen hat zu seinem Vater. Das ist der Ausdruck der kindlichen Zuneigung. Von der einen Seite so viel Vertrauen, gleichzeitig auch Respekt. Vertrauen und das Respekt gehören zusammen bei der Anrede Gottes. Denn wenn wir jemanden vertrauen, dann respektieren wir ihn auch. Jesus lehrt uns außerdem, Vater unser, dass wir den Namen Gottes heiligen sollen. Heilig halten sollen. Nicht profanisieren oder mit ihm fluchen oder spotten oder als Kraftausdruck oder zu Belanglosigkeit gebrauchen. Wie wird Gottes Name missbraucht? Ich habe es zum Schluss schon kurz erwähnt jetzt. Es gibt eine ganz breite Palette, wie Gottes Name missbraucht werden kann oder missbraucht wurde. Der Theologe Martin Buber schrieb folgende Worte: Gott. Es ist das belastendste und belasteste aller Menschenworte. Keines ist so besudelt, so zerfetzt worden. Sie zeichnen Fratzen und schreiben Gott drunter. Sie morden einander und sagen im Namen Gottes. Wie recht hat er? Da haben wir viele Beispiele aus der Kirchengeschichte, aus der Menschheitsgeschichte. Man kann den Namen Gottes politisch missbrauchen. Wie viel Not wurde in die Welt gebracht von Menschen, die an Gott glauben? Denk nicht gleich nur an die Moslems, Selbstmordattentäter. Denn die Christen waren und sind oft nicht besser. Im Namen Gottes sich in die Luft sprengen oder im Namen Gottes Menschen umbringen. Im Namen Gottes wurden Menschen zwangsgetauft. Ganz schnell, als Christentum im 4. Jahrhundert zu Staatsreligion wurde, wurden ganze Landstriche christianisiert mit dem Schwert in der Hand. Und im Namen dieses dreieinigen Gottes hat man die Menschen gegen ihren freien Willen getauft. Tut man zum Teil heute auch, vielleicht ohne Schwert, aber mit anderen Druckmitteln. Politischer Missbrauch des Namens Gottes. Die ganzen Kreuzzüge, denkt nur dran. Furchtbar. Inquisition, Hexenverbrennung. Waffen, die von kirchlichen Würdenträgern, auch von Papst selbst, gesegnet oder geweiht wurden. Oder man zog in den Krieg mit einer Schnalle hier, Gottschnalle, Gott mit uns. Hallo? Da hat jemand was missverstanden. Ganze Völker haben es missverstanden. Sklaverei im Namen Gottes hat man es begründet. Rassentrennung. Unmögliche Dinge. Mit Gottes Willen und mit der Bibel in der Hand hat man es begründet. Und hat Gott einfach missbraucht, indem man sagte, Gott will das so. Gott hat das so gesagt. Wie viele von Menschen wurden in ihrer Kindheit mit Gottes Namen getrimmt, unter Druck gesetzt? Und ich behaupte, unter uns sind auch welche, die dasselbe erlebt haben. Das sind nicht nur Klöster und Internate, das sind christliche Familien. Christen aus Gemeinden jeden Couleurs. Millionen und Abermillionen von Menschen haben unsagbares Leid durchgemacht, weil der Name Gottes missbraucht wurde. Es geschah so viel Schreckliches in der Kirchengeschichte. Und auch heute wird der Name Gottes politisch missbraucht. Egal, ob das die Grünen oder die Roten oder wer auch immer ist, die Schwarzen, man versucht es immer wieder. Und versucht einfach, Gott an seine Seite, politische Seite zu ziehen. Es ist ein Missbrauch. Man kann auch logisch politisch argumentieren, ohne dass man da Gottes Namen bemüht. Oft geschieht sowas in Gottes Namen. Heute gibt es auch Kreuzzüge, vielleicht etwas anderen Art, gegen Veganer, Vegetarier oder Fleischfresser oder wen auch immer. Das kann man auch versuchen und versuchen Menschen auch so. Menschen werden an den Pranger der Öffentlichkeit gestellt. Und heute wird vielen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit dem Namen Gottes auch Angst eingejagt. Es werden viele Ungereimtheiten mit Gottes Namen begründet. Obwohl die Bibel ganz klar sagt, dass wir so leben sollten, dass unser Leben der Heiligung des Namens, Entschuldigung, des Namens Gottes entspricht. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 19 lesen wir, wer den Namen des Herrn nennt, halte sich von Ungerechtigkeiten fern. Was für ein Programm. Man kann auch Gottes Namen zur Durchsetzung eigener Pläne, meine heute noch, nicht nur in der Kirchengeschichte, benutzen. Eine Gefahr unter uns Christen ist, dass wir unsere Fantasien oder Wunschvorstellungen mit Gottes Willen untermauern wollen und das so anderen verklickern. Gott will das so. Aber Gott will das so. Ich frage, will Gott das wirklich? Und wenn Gott etwas will, dann sagt er das nicht nur einem Menschen, sondern anderen Menschen auch. Und das muss auch übereinstimmen mit dem, was in der Bibel steht. Wenn das der Bibel widerspricht, dann kann das nicht Gottes Wille sein und das kann man nicht mit Gottes Namen zementieren. Eigene Sehnsüchte, eigene Wünsche. Gott hat mir das gezeigt. Ich kann mich noch erinnern an unsere Zeit in Berlin. Da erzählte ein Ehepaar, wie sie zusammenkamen. Beide waren verheiratet, vorher schon. Und da kam die Frau zu dem Mann und sagte, Gott hat zu mir im Gebet gesprochen und hat gesagt, du bist der richtige Mann für mich. Deine Frau, die du hast, ist die falsche. Du hast nicht die Frau geheiratet, die Gott haben wollte. Und auch ich habe den falschen Mann geheiratet. Gott will das so, dass wir zusammenkommen. Und er hat mir das, oder die beiden haben das mit Stolz erzählt, wie sie Gottes Willen gefolgt sind. Ich habe gesagt, hallo, habt ihr noch alle zusammen? Ihr tickt nicht richtig. Ja, frommes Gelabere gibt's. Und man kann auch eigene Wünsche versuchen, so als Gottes Willen zu verkaufen. Der Herr hat mir gezeigt, er hat mir gesagt. Oder der Herr hat mir gesagt, dass ich nach Australien gehe und ihr sollt das bezahlen. Das haben wir auch schon gehört, ja? Aber uns hat Gott nichts davon erwähnt. Wenn er das von uns wollte, würde er uns auch was sagen. Aber mit Gottes Namen und Willen argumentieren. Man kann auch Menschen manipulieren mit scheinbar prophetischen Worten. Eine Gemeinde in Stuttgart hat jahrelang damit, sage ich mal so, böse gespielt, indem sie den Menschen gezeigt haben, wer wen heiraten sollte. Und dann gab es eine Riesenaffäre. Und dann hat die Gemeinde auf einmal verboten, so Leute zu verkuppeln mit prophetischen Worten. Weil die meisten dieser Ehen nicht funktioniert haben. Ja, und außerdem, wo steht das in der Bibel, dass wir darauf warten sollten, bis uns jemand prophetisch sagt, wen ich heiraten muss. Gott hat gesagt und gezeigt, an der Stelle sollen wir schön vorsichtig sein. Lieber noch eine Runde beten und noch zwei und da fragen und prüfen lassen. Eine andere Möglichkeit, um Gottes Namen zu missbrauchen, sind Leistungserweise in Gebeten. Wer den Namen Jesu in seinen Mund nimmt, der soll so leben, dass er mit seinem Leben diesen Gott auch ehrt, diesem Namen auch die Ehre gibt. Deshalb sagte Jesus in seiner Bergpredigt diese Worte, die wir gehört haben, das ist total hart. Nicht, wer mich andauernd Herr nennt, wird in Gottes Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Matthäus 7, Vers 21. Jesus spitzt also dieses dritte Gebot sehr deutlich zu und sagt, missbraucht den Namen Gottes nicht, unter keinen Umständen. Und diesen wertvollen Namen selbst sollen wir nicht falsch benutzen und nicht missbrauchen, auch nicht im Gebet. Wir sollen nicht versuchen, im Gebet Gott mit unseren Erfolgen oder Leistungen zu beeindrucken und ihm alles zu erzählen, was wir so für tolle Kerle und Damen sind. Ja? Das brauchen wir gar nicht. Ob wir im Glaubensleben tolle Dinge auf die Beine bringen oder nicht, ob wir das Evangelium tausend von Menschen erzählt haben oder auch nicht, wichtig ist, ob wir das mit ihm gebetet haben, in seinem Geist oder ohne ihn, ob wir unsere Augen schließen oder nicht, ob wir stehen oder sitzen, ob wir Hände heben oder zusammenfalten, all das ist nicht entscheidend wichtig, sondern ob wir das in ihm und mit ihm tun. Das ist das Entscheidende. Beten soll also aus unserem Inneren herauskommen, aus unserer Beziehung zu ihm und nicht, um sich anderen zu zeigen, damit die staunen, wie fromm wir sind. Beim Beten kommen auch solche Geschichten. Gebet kann nicht nur Leistungserweis sein, auch wenn ich ein Gebet spreche, ohne Bereitschaft, Gott zu gehorchen, dann ist das ein leeres Gebet. Herr, zeige mir, was du von mir willst. Aber ich weiß schon genau, was ich will. Ja. Also kann man sich das gleich ersparen. Aber solche Gebete werden tagtäglich gesprochen. Und manchmal reden wir Gott gegenüber so viel Frommes, über frommes Zeug, und wir meinen es gar nicht so. Von daher ist es wichtig, sich zu fragen, meine ich das wirklich so, wie ich das Gott im Gebet sage? Oder nicht? Dann erspare ich mich vielleicht ein paar Kilometer Gebete. Und wir sollen uns fragen, ob wir in seinem Namen beten oder in seinem Namen etwas von ihm fordern, was wir so haben müssten eigentlich. Ob wir ihn nicht als eine Art Automatengott benutzen. Das kann auch passieren. Hier rein, da kommt raus. So nach dem Motto, ja, Gott erfüllt alle meine Wünsche. Lass uns auf unsere Gebete genauer schauen. Wie viel frommes Geschwätz oder Gelabere, oder je nach Region kann man das unterschiedlich nennen, sagen wir da und meinen es gar nicht so. Und das ist auch der Missbrauch von Gottes Namen. Man kann auch Jesu oder Gottes Namen als Lückenfüller benutzen. Da bin ich besonders allergisch. Da kriege ich Zittern gleich. Kennt ich das vielleicht? Da betet einer und sagt, danke Jesus, dass du da Jesus bist. Und Jesus, ich bitte dich darum, dass du Jesus und so weiter. Hallo, hat er was? Das wäre genauso, wenn ich zu meiner Frau sage, Bojena, ich bin gerade Bojena da gewesen und habe Bojena. Also, da würde sie mir sagen, beim zweiten Satz, spinnst du oder was? Ja? Es ist so. Oder da betet man, Herr, du weißt, Herr, und wir brauchen dich, Herr, und so weiter. Einmal, Herr, einmal Jesus, das reicht schon, wenn die Einstellung stimmt. Aber so ein Gelabere, das ist wirklich zum Heulen. Manchmal denken wir, wenn wir den Namen Jesu in das Gebet 20 Mal oder 50 Mal einpacken, dann wird dieses Gebet vollmächtiger. Falsch gedacht. Stimmt überhaupt nicht. Der Name Gottes soll nicht als Lückenfülle benutzt werden. Sonst ist es Missbrauch. Das ist ein reiner Telefonterror. Gott wird gemobbt. Naja, gut. Aber so könnte man sich das vielleicht besser vorstellen. Gottes Namen kann man in verschiedenster Weise missbrauchen. Man kann im Alltag über Gott lästern. Auch das gibt's. Vielleicht unbewusst. Man hat sich halt dran gewöhnt. Oder den Namen Gottes unangemessen in banalen Situationen gebrauchen. Der gedankenlos, unnütz, bedeutungslos. Jesus Gott, mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh je, Himmel, Herr Gott, und was auch immer. Da gibt's ganz lustige Zusammenhänge. Aber das geht nicht. Das ist auch Missbrauch. Auch wenn man sich schön dran gewöhnt hat. Auch wenn keinen das stört. Es ist auch Gottes Missbrauch. Je nach Region, wenn wir hinfahren, merken wir, alle lästern. Und zwar über Gott. Gottes Name wird dort missbraucht. Vielleicht wäre nicht schlecht, einmal zu sagen, hallo, wenn du schon sagst, grüß Gott, dann meine das bitte. Ja, so ist es. Kommen wir zum Positiven, weil das Negative habt ihr, hoffe ich, verstanden. Das ist das Schönste. Wir können Gottes Namen auch gut gebrauchen. Den Namen Jesu, den Namen Gottes. Vor allem, dass wir diesen Namen Gottes besser kennenlernen und verinnerlichen. Ihr werdet ein schönes Blatt bekommen, da steht, auf diesem Blatt stehen Gottes verschiedene Namen. Gerade im Alten Testament gibt es viele. Gott, mein Schirm. Also nicht nur beim Regen, auch bei der Sonne. oder in Gefahr. Oder mein Freund, der Gott allen Trostes, Herr aller Herren, Licht des Lebens, Herr der Ernte, starke Hilfe, Erquicker im Jammer, Brot des Lebens, meine Zuversicht und so weiter und so fort. Einfach diese Namen durchgehen, vielleicht sich davon ein paar merken. Und da fallen uns irgendwann diese Namen in entsprechende Situation. Da sprechen wir Gott ganz bewusst mit diesem Namen an. Gott des Trostes, ich brauche dich. Oder ich lobe dich dafür, dass du mich tröstest. Und diesen Namen, mit diesem Namen Gott auch loben und diesen Namen heiligen. Und das meinte Jesus, wenn er im Gebet Vater unser sagt, geheiligt werde dein Name. Wir sollen den Namen rein und heilig halten, in Ehre bringen, mit unserem ganzen Leben. Ob wir singen oder sprechen, in einem Lied zum Lobe deiner Macht singen wir, dass er uns erschaffen hat, zum Lobe seiner Macht, als eine Art Antwort auf sein Schöpfungswerk loben wir ihn. Auf eine Art Antwort darauf, dass er uns zu seinen Kindern gemacht hat, loben wir ihn, danken wir ihm. Was wir noch mit Gottes Namen machen können und dadurch auch ihn richtig gebrauchen, ist, dass wir andere Menschen segnen. Schon im Alten Testament hieß es, so sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. 4. Mose 6. Den Namen Gottes auf ein ganzes Volk legen oder auf eine Familie, auf bestimmte Personen. Den Namen Jesu auf bestimmte Menschen legen. Das heißt, sie segnen. Und beim Segnen legen wir Gottes heilbringenden Namen vielleicht auf einen Kranken. Hast du schon einmal den Namen Gottes auf dein Kind, auf dein Enkelkind, auf deinen Ehepartner gelegt? Ich segne dich im Namen Jesu, im Namen Gottes. Segnet, die euch verfluchen, steht sogar in der Bibel. Wer hat das letzte Mal über dich geschimpft? Wer hat dich gemobbt vielleicht, verflucht, fertig gemacht, zu Sau gemacht? Hast du dabei innerlich gekocht? Dann segne ihn. Auch wenn du das nicht verstehst. Aber der Segen bedeutet, dass Gott einen Menschen berühren sollte. Dass du ihm das Beste wünschst. Lege Gottes Segen auf ihn. Da kann ich euch nur einen Tipp geben von Carrie ten Boom. Das Buch Die Zuflucht. Wie sie ihren Peiniger getroffen hat nach dem Zweiten Weltkrieg, der sie im Konzentrationslager gepeinigt hat. Und während ihrer Predigt im Raum da war und nach der Predigt, nach der Veranstaltung auf sie zukam und bat sie um Vergebung. Und wie sie zitterte und kämpfte und dann einen Frieden bekam und hat diesen Mann gesegnet. Das ist überhaupt nicht einfach. Das können wir nicht aus eigener Kraft, sondern mit Gottes Kraft. Segnet, die euch fluchen. Das heißt für uns, legt den Namen Jesu auf andere Menschen. Jesus, ich lege diesen Namen auf diese Person, auch wenn sie so dumm ist. Ah, okay, das gibt es auch, ja. Oder uneinsichtig. Auch wenn er mich so angefahren hat. Ich schaffe es nicht alleine, aber ich lege deinen Namen in deine Kraft und bitte dich, dass du das Beste aus ihm oder aus ihr machst. Das ist ein Segen. Und wenn uns jemand so richtig in die Pfanne gehauen hat, da schaffen wir es oft nicht zu sagen, ich vergebe dir. Aber was wir können ihn segnen. In Gottes Namen oder den Namen Jesu auf ihn legen. Das heißt, wir stellen jemanden unter die Herrschaft Gottes. Wünschen jemanden, dass die Herrschaft Gottes über ihn, über sein Leben aufbricht. Gott ist nicht fertig mit anderen Menschen, auch wenn wir mit ihnen fertig sind. Und das ist das Schöne. wenn wir Gottes Namen zum Segnen gebrauchen. Das ist ein heilbringender Gebrauch des Namens Gottes. Das dürften wir öfter praktizieren. Und wir können auch den Namen weitergeben, weitersagen. Das ist auch ein guter Gebrauch. Das hat Jesus auch gesagt. Bringt die frohe Botschaft weiter zu allen Menschen. Geht zu allen, besonders zu denen, die in Not sind, egal welche Art Not. Legt ihnen in meinem Namen die Hände auf und der Herr wird sie aufrichten. Das bezieht sich gerade auf die Kranken in einer christlichen Gemeinde. Aber Jesus autorisiert seine Jünger, Gott autorisiert seine Kinder, seinen Namen zu gebrauchen. Und jeder, der Christ ist, trägt auch seinen Namen. Wir tragen seinen Namen und sind damit Christusträger. Das ist uns oft nicht bewusst. Ich bin Christusträger. Als ob ich hier so einen Sheriffstern hätte oder so, Christusträger. Andere merken das vielleicht viel mehr als wir, dass wir Christen sind oder wissen es von. Wir vergessen es vielleicht manchmal. Deshalb sich immer wieder das vergegenwärtigen. Gott sendet uns, dass wir im Namen Jesu andere segnen, dass wir den Namen zu anderen Menschen bringen und wir bekommen den Auftrag, andere zu trösten, für Kranke zu beten, anderen Menschen in seinem Namen helfen. Wir dürfen es tun und das ist das Schöne. Und wir können umschwenken von Gotteslästerer zu denen, die Gott loben und preisen und seinen Namen an zu anderen Menschen tragen. Und ich wünsche mir, dass das immer wieder bei uns passiert und dass wir das aus Gottes Kraft tun. Und wenn wir merken, wir kennen es nicht, dann berufen wir uns auf Gottes Kraft. Erbitten wir diese Kraft von ihm. Alle Namen haben Macht. Besonders der Name Gottes. Gottes bzw. Jesu Name wird oft missbraucht, heute noch. Christen lästern nicht über Gott, sie loben ihn. Und Gottes Name ist ein guter Name, deshalb bete ihn an. Ich möchte beten und anschließend singen wir gemeinsam ein Lied. Himmlischer Vater, du bist unser Gott, unser Schöpfer, du bist allmächtig. Und dein Name ist so kostbar, dass das Volk Israel deinen Namen nicht gewagt hat, Jahwe auszusprechen, sondern sprach Adonai, der Herr. Herr, ich will deinen Namen, Gott, mein Herr, nicht missbrauchen, sondern ich möchte ihn gut gebrauchen, segensreich. Ich möchte, dass dein Name durch mich Heil bringt, Gesundheit, gute Stimmung. Und ich will deinen Namen weitergeben als den Namen, der Menschen rettet. Herr, danke für deinen Namen. Danke für den Namen Jesu. Lege bitte diesen deinen Namen heute ganz neu auf uns und in unser Herzen. Und schenke, dass wir ganz froh und stolz sind, diesen Namen als Christen zu tragen. Amen. Schöpfe alle Himmel. Thank you.